Warum mutet Gott uns das zu, dass wir, also dass nicht einfach alle Ängste weg sind oder dass nicht einfach wir uns immer gut fühlen und wohlfühlen und nicht so unter Druck stehen und so? Warum lässt Gott das zu? Was hat er davon? Er könnte ja auch einfach in unser Leben kommen und mit einmal dieses zerbrechliche Gefäß in ein ganz starkes, stabiles Gefäß verwandeln, wo nicht so leicht was rausfließt von seiner Gegenwart und wo es einfach gehalten wird und wo es einfach feststeht und stabil ist. Das eine ist, was ich gestern auch so zitiert habe aus den jüdischen Schriften, so, dass im Grunde das Wort Gottes auf dieser Welt nur erhalten bleibt in einem Herzen, das sich seiner Schwachheit bewusst ist. Also dass wir uns bewusst sind, wir brauchen Gott. Wir kommen nicht an den Punkt, wo wir so stabil sind, dass wir ohne seine rettende Hilfe klarkommen und stehen können. Sondern wir sind von Anfang bis Ende, bis zum Ende unseres Lebens darauf angewiesen, sind wir von seiner Gnade abhängig. Paulus hätte sich auch gewünscht, dass manches ein bisschen leichter geht und hat mehrmals gebetet, dass Gott ihn von einer Sache befreit. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und außerdem ist es auch so, dass ja Dinge, also wenn wir Angst verspüren, dann zeigt es ja was an. Das ist ja wie ist ja ein Signal. Das zeigt uns, in welchem Bereich unseres Herzens wir der Liebe noch nicht begegnet sind. Also das sind wie Wegweiser. Deswegen ist es total gut, wahrzunehmen, wo gibt es Dinge, die uns verunsichern, die uns unter Druck bringen, die uns ängstigen, die uns aus dem Rennen nehmen, wo wir vor Mauern stehen, wo wir nicht wissen, wie wir das überwinden sollen, weil ich glaube, dass Gott das manchmal auch sehr bewusst zulässt, dass wir das spüren können, weil wir dann merken, in welchem Bereich unseres Lebens er uns als nächstes begegnen möchte. Wo wir eine Begegnung mit seiner Liebe brauchen, dass wir seine Liebe erfassen können und dass sie in uns dann auch Frucht bringt. Und das sieht bei jedem unterschiedlich aus und deswegen ist es auch ein persönlicher Weg, den man zurücklegen muss mit Gott. Dass wir also mit ihm fragend unterwegs sind und immer wieder auf der Suche nach seiner Weisung sind, wie es weitergehen soll. Die Jünger Jesu, die waren in einer Situation mit ihm im Boot unterwegs und ein Sturm kam auf und sie bekamen Angst. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Dort waren die Jünger alle mit ihm im Boot und ein Sturm war auf dem See Genezareth, ein Seismos, Megas im Griechischen, also ein Beben, ein regelrechtes riesengroßes Beben, so hat es sich angefühlt, dass das Boot erschüttert wird von diesen Wellen und von diesem Sturm und da ist auch keiner trocken geblieben bestimmt. Es waren ja die Boote, die waren auf dem See Genezareth, waren im Grunde immer nur recht kleine Boote unterwegs gewesen, solche Fischkutter und wenn da 13 Mann drin sitzen, ja 12 Jünger und ein Jesus, dann ist das schon auch relativ schnell eine brenzlige Situation. Und Jesus hat geschlafen und die Jünger konnten es nicht fassen, dass er schläft, weil sie selbst Angst hatten. Das war genau der Punkt. Ne? Sie sind in der unmittelbaren Nähe Jesu und haben Angst. Sie waren ja nur mit ihm im Boot, weil sie ihm nachfolgen wollten. Das heißt, auf dem Weg der Nachfolge wird ihnen Angst, obwohl Jesus unmittelbar bei ihnen ist. Und sie wecken ihn dann irgendwann und sagen, rette uns, wir ertrinken sonst alle. Und Jesus sagt da was sehr Bemerkenswertes zu ihnen. Er fragt sie, warum habt ihr Angst? Also warum seid ihr furchtsam? Warum fürchtet ihr euch? Kleingläubige, der kritisiert die auch noch mitten in der Situation in ihrer Angst. Also er fragt, warum habt ihr Angst? Und sagt dann, sie sind mit wenig Glauben unterwegs und Glauben bedeutet Vertrauen. Also das ist Beziehung, die da drin steckt in dem Begriff Glauben. Glauben ist nicht nur was Intellektuelles, dass ich irgendwas verstanden habe, dass ich was weiß. Also ich sage, ich glaube, dass es einen Gott gibt. ja, das schafft keine Beziehung, das allein. Im Jakobusbrief heißt es da sehr nüchtern, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Die Teufel glauben auch und zittern. Also auf dieser Ebene ist Glauben jetzt noch keine große Kunst, dass ich irgendwas verstanden habe und glaube, ja, es existiert Gott irgendwo. Sondern Glaube vom Wort her, Pistis im Griechischen, ist Vertrauen. Also dass ich wirklich vertrauen kann und was drauf setze, dass der andere da ist, dass Gott da ist. Und die Jünger sind mit Jesus im Boot, er ist da, aber sie fühlen, als wäre er nicht da. Sie handeln, als wäre er nicht da. Das ist das Problem, wozu Angst uns treibt, dass wir fühlen, denken und handeln, als gäbe es Jesus nicht. Das hat auch mal einer gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn wir Angst haben, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der Jesus nicht vorkommt. Das kann man nochmal auf sich wirken lassen. Wenn wir Angst haben, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der Jesus nicht vorkommt und keine Rolle spielt. Und so fühlt es sich ja dann auch an manchmal. Also wenn wir richtig Angst haben, denken wir, wir müssten es aus uns heraus schaffen und wissen aber nicht wie, und dann überkommt uns die Furcht. Und Jesus fragt sie, warum habt ihr Angst? Und diese Frage, die sollte man sich ruhig immer wieder mal stellen. Also wenn wir Angst haben, wenn uns etwas bedrängt und unter Druck bringt, dass wir uns die Frage stellen, warum denn eigentlich? Was ist es denn? Was ist es denn wirklich, was mir Angst macht? Wir haben gestern schon darüber nachgedacht, dass es ja oft auch Scheingefechte sind, die wir führen. Wir haben dann so Ersatzobjekte, die wir fürchten, die wir im Blick haben, die an der Oberfläche uns irgendwie Angst machen, aber eigentlich steckt oft was viel Tieferes dahinter. Da stellt sich dann wirklich die Frage, was ist es denn eigentlich, was mich jetzt so verunsichert? Und diese Frage stellt Jesus auch den Jüngern. Von daher ist es nicht falsch, darüber nachzudenken, was macht mir denn Angst? Also das Thema können wir nicht ignorieren. Warum fürchtet ihr euch? Und Jesus liefert auch gleich so eine halbe Antwort hinterher, ne, indem er sagt, Kleingläubige, warum habt ihr denn Angst, diejenigen, die ihr so wenig vertraut? Und da merken wir wieder das, was ich schon vorgestern eingeleitet habe, dass Angst was mit Beziehungslosigkeit zu tun hat und Liebe hat was mit Beziehungen zu tun. Dass ich vertrauen kann, dass ich weiß, Gott wird mich nicht hängen lassen. Und er ist ja sogar leibhaftig da, auch jetzt gerade. Und in jeder Situation, wo Furcht hochkommt, muss man sich erstmal wieder zurechtrücken und sagen, habe ich denn ganz vergessen, dass Jesus jetzt da ist, leibhaftig unter uns. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende des Zeitalters, bis er kommen wird, für alle sichtbar. Und er hat seinen Geist gegeben, der in uns wohnen will, in diesen zerbrechlichen Herzen, die wir haben. Und er will uns so nah sein, wie man näher gar nicht sein kann. Näher als uns irgendein Mensch sein kann. Ja, Madalina?
Mir ist noch ein Zeugnis eingefallen, das wollte ich euch erzählen, von Freunden von uns zu diesem Thema. Angst ist, sich eine Zukunft ohne Gott vorzustellen. Wir haben Freunde, die sind noch jung, unter 40. Knapp unter 40, aber unter. Genau, und sind gute Freunde von uns. Und sie ist Ärztin. Und ihr Mann hat Anfang dieses Jahres Corona gehabt, sehr schlimm, also war er auch auf Intensivstation und wirklich kurz vor dem Tod. Und schon als die zusammengekommen sind und die geheiratet haben, die hatte gesagt, ich habe schon immer Angst gehabt, ihn zu verlieren, und hatte immer dieses Bild gehabt, wie ich bei ihm am Bett auf die Intensivstation sitze. Und davor hatte sie eigentlich schon die ganze Ehe damit zu tun gehabt, mit dieser Angst. Und dieses Jahr war es ja nur so weit, dass sie ja wirklich an dem Intensivbett von ihrem Mann saß. Genau, Dezember, Januar. Ne? Und die sagt, dieser Vers aus Psalm 23, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, also wirklich im Angesicht des Todes, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Und die sagt, dort zu sein und zu merken, wie Jesus da ist, ist einfach nochmal eine ganz andere Situation, als sich das einfach nur so vorzustellen. Und diese Angst, die ist jetzt weg.
Und genau darum geht es, dass man einen Blick auf Jesus hat, dass wir lernen, auf ihn zu schauen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also der sieht Gott als Vater, der für uns sorgt, der bei uns ist, der dem es nicht egal ist, ob wir vor die Hunde gehen oder nicht. Und der da ist mit all seiner väterlichen Liebe, mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten, die unsere Möglichkeiten immer weit übersteigen. Es geht darum, auf ihn zu schauen, der selbst Angst durchgemacht hat, der in allem weiß, wie es uns geht. Es gibt keine Form von Druck und Enge und Bedrohung, die wir empfinden könnten, die Jesus nicht selbst mitempfunden hat. Im Hebräerbrief heißt es, er wurde in allem versucht wie wir, damit er barmherzig würde, damit er hineinkommt in unsere Notsituation und uns von dort mitnimmt und rausholt und in die Gegenwart des Vaters wiederbringt. Wenn wir auf ihn sehen, dann sehen wir den Vater. Ich habe das jetzt vor kurzem, hat mir der Küster von der St. Annenkirche hier eine wunderbare Predigt gehalten. St. Annen ist hier die größte Kirche in der Stadt. Ich habe also auch zum Thema Angst seit 2 Jahren immer mal so leichte Panikattacken vor bestimmten geistlichen Diensten. Das ist was, das hat mit euch jetzt wenig zu tun. Das liegt auch an bestimmten Berufungen, wo ich auch von anderen weiß, dass es immer mal auch vorkommt. Und das hat eine geistliche Komponente und es hat eine psychische Komponente. Hin und wieder, wo ich einfach merke, da kam dann in manchen Situationen plötzlich im Vorfeld, wenn ich dann im Dienst bin, dann nach kurzer Zeit geht es dann, aber im Vorfeld Angst. Ja. Das ist bei jedem, wie gesagt, jeder hat da so andere Bereiche. Und in ein paar Situationen so stark, dass ich dachte, ich kann den Dienst nicht machen. Also ich dann schon Atemprobleme hatte und so weiter. Und dachte, das kann ich nicht machen. Und dann kommt die Angst vor der Angst, dass man denkt, oh nee, wenn es wieder so ist, kann ich nicht mehr zusagen, dies und das. Ne? Und es trifft einen dann solche Situationen, die treffen einen auch manchmal im Mark der eigenen Berufung, wo man durch Angst zurückhaltend wird, wo man in die Defensive geht, wo man sagt, nee, das kann ich mir nicht zumuten oder das will ich nicht. Da geht man so einen Schritt zurück und genau das ist es, was Angst ja immer fälschlicherweise, dummerweise erreichen will. Und es ist nie gut, Entscheidungen auf der Grundlage von Angst zu treffen. Also das kann man sich schon mal merken. Also ich meine jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich überwinde meine Angst, auf die heiße Herdplatte zu fassen oder aus dem dritten Stock zu springen oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist völlig im Bereich der Vernunft und unserer Verantwortung, dass wir natürlich reale Gefahren irgendwo meiden. Aber das, worum es ja an dem ganzen Wochenende geht, ist eine Form der Angst, die uns der Realität Gottes entfremdet, wie ich es gestern gesagt habe. Also wo man sich nicht mehr auf Gott verlässt, wo man nicht mehr auf ihn schaut, wo man nicht mehr das tut, wozu man eigentlich gesandt ist und wozu man berufen ist. Und also hin und wieder habe ich solche Momente gehabt, wo ich gerade ganz viel dadurch lerne, auf der geistlichen Seite und auf der psychischen Seite auch. Und es ist, wie gesagt, dass Gott einem solche Dinge manchmal zumutet, weil es einen in die Tiefe führt und weil es einen mit Bereichen konfrontiert, wo man von der Liebe Gottes gerade nicht getroffen ist. wo es weitergehen muss, ja, wo er ihn weiterführen will. Und das ist manchmal auch nicht rational fassbar, das macht überhaupt keinen Sinn und so, und trotzdem ist es so und das muss man annehmen und da muss man dann weitergehen und dann auch auf Gott hören. Und er hat mich auch immer wieder ermutigt, zu sagen, dass er gesagt hat, ich soll nie aus Angst irgendwas absagen oder nicht tun, ja, sondern immer weitergehen. Und an einer Stelle war es so, also war es super intensiv, und das war, ich habe jetzt zum Buß- und Bettag hier in der St. Annenkirche gepredigt, und da kann man keine Gründe dafür finden, aber im Vorfeld habe ich immer wieder so leichte Panikattacken gekriegt wegen diesem Dienst, der so bevorstand. Bin ich manchmal früh aufgewacht und hatte Angst und dachte, ich werde bestimmt, wenn ich da richtig, es wird bestimmt schlimmer als je zuvor, und dann falle ich dort von der Kanzel und werde bewusstlos und die ganze Stadt fragt sich, was ist denn mit dem los und so. Das ist ja das Verrückte, dass Angst immer so diffus aufgebläht ist, völlig unrealistisch, völlig absurd manchmal, aber es prägt einen. Und dann war ich ein paar Tage vorher, war ich da in St. Annen und habe mit dem Küster da nochmal geredet, eine kleine Sprechprobe gemacht, weil das ist ja in so einem riesen sakralen Bau immer nochmal anders, dass die Predigt auch verständlich ist, dass man nochmal schaut, wie man da am besten redet. Und der hat da wirklich prophetisch fast zu mir geredet. Er hat gesagt, auf der Kanzel vorne, er sagt, also gegenüber von der Kanzel hängt das Kreuz. Da ist an so einer großen Säule, hängt Jesus am Kreuz. Und er sagt, wenn die Predigt verständlich sein soll, dann schau aufs Kreuz und nicht auf die Leute. Er sagt, es hat natürlich akustische Gründe auch, ne? So eine Kirche ist so gebaut, die ist architektonisch so gemacht, dass man dort von bestimmten Stellen in einer bestimmten Weise redet und alle verstehen es. Sie haben es 500 Jahre lang ohne Mikrofon hingekriegt, ne? Aber das war so eine, also wirklich eine, was Prophetisches darin, ne? Wie er so gesagt hat, schau aufs Kreuz und nicht auf die Menschen. Und das ist eine ganz zentrale Botschaft, die man festhalten muss. Es geht darum, auf Jesus zu schauen. Und wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und dann geht es weiter. Und dann überwindet er die Dinge in uns. Und dann kommt er mit seiner Liebe. Und ich sag mal so, das, was uns jeweils Angst macht, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, hat immer mit unserem Herzen zu tun, damit, was wir befürchten, was wir verlieren könnten, was geschehen könnte, was uns vielleicht nicht gegeben ist, was an Problemen auftauchen könnte und so. Und die Liebe Gottes zu verstehen und zu erkennen, wie er uns sieht, wie er auf uns schaut, ist erstmal das Zentralste, was man sich überhaupt vorstellen kann, was unsere Herzen stabilisiert. Und das Nächste ist dann, dass wenn er mit seiner Liebe in uns hineinkommt und wenn wir wissen, wir sind Kinder des Vaters, wir sind nicht Arbeitnehmer unseres himmlischen Sklaventreibers, der nicht alleine klarkommt auf dieser Erde und deswegen ein paar Arbeitskräfte braucht und uns antreibt, oder er ist auch nicht derjenige, der uns in irgendeiner Weise fertig machen will, sondern zuallererst ist er der Vater und wir seine Kinder. Wir werden dazu könnte man noch so viel sagen, das klingt ja schon fast biblisch, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber das schaffen wir heute nicht. Das ist so ein Punkt, da könnte man wirklich noch ganz, ganz viel weiter reden, weil die Bibel voll ist von Beispielen dafür, um zu beschreiben, wie er unser Vater ist und wie er als Vater ist. Aber das andere ist eben, dass er, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, dann eben auch in der Lage sind, Menschen zu lieben. Und wir haben am ersten Abend gehört, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, wenn ich mich vor Menschen fürchte, dann zeigt das meistens, dass ich sie nicht liebe. In dem Moment, wenn wir Menschen lieben, dann schwindet die Furcht vor ihnen, egal was es für Menschen sind. Ein Beispiel, ich habe hier, als ich Teenie war, so 14, 15 Jahre, da wurde ich mehrmals von Neonazis verprügelt. Und einmal, da gab es dann auch Gerichtsverhandlungen. Also es war der Moment, wir waren da 14 oder so mit zwei anderen Freunden und da kamen vier robuste, deutlich ältere Glatzen mit Baseballschläger und da habe ich mir fast eingeschissen. Also da habe ich richtig Angst gespürt und so und haben uns da verprügelt und dann gab es so Gerichtsverhandlungen, ne, wo wir als Zeugen aussagen sollten und die waren wegen allem Möglichen dann vor Gericht. Da waren noch Haufen andere Leute, die alle ihre Probleme mit denen gehabt haben und einer war mit einem von denen schon im Gefängnis gewesen und so. Und ich weiß noch, waren wir in so einem Wartebereich vom Gericht und einer, der dann gleich aussagen sollte wegen irgendeiner anderen Geschichte, die er mit denen hatte, der lief dort wie so ein Tiger im Käfig auf und ab und war mega unruhig und hatte richtig Schiss, dort irgendwie dann gleich in den Gerichtssaal zu gehen und die alle zu sehen und dort auszusagen. Und wir hatten so zwei Freunde und ich, wir hatten auch noch mal gebetet vorher und haben gemerkt, wie wir auch so ein Erbarmen bekommen haben für die Leute. Ne? Da hat Gott uns eine Liebe gegeben und in dem Moment war gleich viel weniger Angst da vor denen. Da kommt eine Ruhe rein ins Leben. Wenn die Liebe kommt, kommt die Ruhe. Wenn die Liebe kommt, kommt der Frieden. Wenn die Liebe kommt, geht die Angst. Und bei einer der Gerichtsverhandlungen, in Chemnitz vom Landgericht, das war dann gegen einen, den schlimmsten von denen, und der wurde da mit Fußfesseln dann da im Gerichtssaal fixiert und so martialischer Anblick. Und der erschien uns dann, also das ist dann was Gott einem gibt, auch als so ein gebrochener Mensch, wo so ein Erbarmen auch über uns kam. So, und in dem Moment war wirklich auch die Angst weg. Und dann hat noch ein Freund von mir, der hat dann auch noch im Gerichtssaal, die Richterin hat wunderbare Vorlagen gegeben, sodass der dann auch noch unseren Glauben dort bekennen konnte und wir dem da auch Vergebung zusprechen konnten und so. Und das ist in dem Moment, wenn Gott einem Liebe gibt, wenn er einem Erbarmen gibt für Menschen. Und wenn ihr merkt, dass ihr bestimmte Leute fürchtet, das passiert ja immer wieder mal, das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Manchmal, das, was die Reaktion in unserem Inneren ist, ist manchmal nicht, dass wir richtig Angst spüren, sondern dass wir zum Beispiel Aggression spüren. Manche Leute machen uns wahnsinnig. Warum? Weil wir irgendwas von denen befürchten, dass die zum Beispiel zu sehr dominieren, dass die irgendwas zum Kippen bringen, dass sie irgendwas negativ beeinflussen. Wir fürchten irgendwas von denen, dass die irgendwie außer Kontrolle geraten und uns dazwischen funken und unseren Bereich irgendwie einnehmen und werden dadurch aggressiv. Aber dahinter steckt ja eigentlich auch eine Angst. Eine Angst, die zum Beispiel nicht, dass man die nicht kontrollieren kann. Oder ganz anders, man kann empfinden, dass man also auch sich zurückzieht, wenn man bestimmten Leuten begegnet und eher in so eine, also kann auch sein aus Gefühlen von Neid heraus, dass man sich Leuten unterlegen fühlt und total in die Defensive geht. Und auch dahinter steckt eine Angst. Unterschiedliche Ängste könnten das sein, da habe ich jetzt zu wenig drüber nachgedacht, aber dass man unterlegen ist, dass man überboten wird, dass man nicht das empfängt von Gott, was man braucht, dass man und was auch immer. Ne? Also es ist immer so eine Angst dahinter, die so verborgen ist, die sich unterschiedlich auswirkt, mit unterschiedlichen Reaktionen. Und irgendwie glaube ich, dass die zwischenmenschlichen Konflikte, die auch da sind, hier und da, auch irgendwie, wenn man es zurückverfolgt, mit Angst zu tun haben. Aber in dem Moment, wenn Gott uns die Gnade gibt, Menschen lieben zu können, und wenn wir das auch bewusst suchen und sagen, Gott, warum fürchte ich mich vor diesem oder jenem? Warum werde ich beunruhigt, wenn der in den Raum reinkommt? Warum traue ich mich, manche Sachen plötzlich jetzt nicht zu sagen, weil dieser oder jener gekommen ist? Diese Frage, die stellt uns Jesus. Warum habt ihr Angst? Warum fürchtest du dich denn gerade? Und es hilft total, diese Frage manchmal zu stellen und dann in der Tiefe auch Gott zu fragen, sagen, ja Herr, zeig mir das. Warum habe ich eigentlich Angst? Was steckt dahinter? Und dann auch zu sagen, Herr, wie siehst du den anderen? Und da wird selten kommen, das, oder gar nicht, dass Gott sagt, boah, ich finde ihn auch total blöd, echt. Ich kann dich so verstehen. sondern ich merke immer wieder, wenn ich Gott frage, Gott, wie siehst du diesen oder jenen, dass Gott in einer Weise über den Menschen redet, wo ich denke, oh mein Gott, du siehst es echt ein bisschen zu gut, du malst es zu schön. Da merkt man die Liebe des Vaters. Und der kann so viel aushalten. Und das macht er schon seit Jahrtausenden, solange es Menschen gibt. Ich habe mich auch vor kurzem bei Gott beklagt, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Irgendwas hat mich aufgeregt oder genervt und hatte so einen innerlichen Eindruck, dass er sagt, Robert, so geht es mir doch schon seit 2000 Jahren mit meiner Gemeinde. Und plötzlich merkt man, das holt einen runter und man merkt, Mensch, wenn Gott das hinkriegt und das zeigt ja was von seinem Herzen, von seiner Liebe. Oh, und wir denken dann manchmal, wir müssten aber jetzt uns aufregen oder verletzt sein oder verbittert sein oder uns zurückziehen oder loskämpfen gegen Menschen und so. Und das ist aber immer ein Zeichen davon, dass wir getrieben sind von irgendwelchen Ängsten und dass wir eine Berührung brauchen mit seiner Liebe. Damit wirklich was erneuert wird. Dass wir lernen, ihm zu vertrauen, dass er für alles sorgt, was uns betrifft. Dass er in der Lage ist, uns zu helfen, auch wenn Menschen uns nicht helfen. Dass er uns in der Lage ist, zu versorgen und uns alles zu geben, was wir an Körper, Seele und Geist brauchen. Auch wenn kein Mensch gerade da ist, der das auch erkannt hat und uns nur einen Platz bereitet und für uns sorgt. Und wir merken ja, jeder Mensch ist auf der Suche danach, eine Heimat zu finden, wo Leute sind, wo väterliche und mütterliche Menschen sind, die die Bedürfnisse unseres Herzens erkennen und sehen, die uns nicht verletzen, die sorgsam mit unseren Gefühlen umgehen, die uns das geben, was wir brauchen, die uns entdecken und erkennen mit unseren Gaben und unseren Fähigkeiten und uns helfen, hochzukommen. Diese Sehnsucht hat eigentlich jeder in uns und alle sind enttäuscht, wenn sie es nicht vorfinden. Unter Familienmitgliedern und Freunden und in Gemeinden und immer wieder dieses Menschliche, ne? Naja, und wir selbst bieten das auch keinem in dieser Fülle, wie Gott es nur tun kann. Und deswegen gibt es kein wirklich friedvolles Leben, ohne dass wir lernen, auf Jesus zu schauen. Von dem das alles kommt in reinster Form, denn er ist die vollendete Liebe. Und wir können es nicht voneinander erwarten. Von uns Menschen gegenseitig. Und das ist einer der größten Kämpfe, den wir im Leben so ausführen müssen. Das spielt sich alles in unserem Herzen ab. Und deswegen lesen wir auch in der Bibel, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von dort heraus quillt das Leben. Und da sind wir wieder bei der Predigt von Kattel. So das Leben, das entsteht, dass man sich auch lebendig fühlt und im Leben angekommen fühlt, das entsteht, wenn Gott seinen Schatz in unser zerbrechliches Herz hineingibt, wenn wir ihn dort empfangen. Und das bedeutet, wenn man, stellt euch ein Tongefäß vor, wo man etwas reinfüllt, dann kommt das, was man reinfüllt, in unmittelbare Berührung mit allem Zerbrechlichen, mit dem ganzen zerbrechlichen Gehäuse, dem Gefäß, wo man es reinfüllt. Und wenn wir als Jünger Jesu leben und ihn einladen, uns zu erfüllen, mit seinem Geist in unser Leben zu kommen, dann hat das automatisch und unverhinderbar den Effekt, dass Gott in Berührung kommt mit allem Zerbrechlichen und Verletzten und Lückenhaften und Durchlässigen unseres Herzens. Und genau deswegen kommt er auch. Das ist Erlösung. Dass er dort uns berührt, an diesen Punkten trifft, dass er in die Tiefe durchdringt. Und dass wir dort Erneuerung erleben und merken, wie er etwas von sich selbst dort hineingibt. Und Jesus war bereit zu erdulden und zu erleiden und das Schwere anzunehmen und dort durchzugehen. Und er ist nicht ausgestiegen aus dem Ganzen. Und die Versuchung war da. In Gethsemane hat er gebetet, Herr, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also dann schaff einen Weg, wo mir das erspart bleibt, dieses Leid zu erdulden. Und hat aber dann noch das Beste aller Gebete, was man in solchen Situationen beten kann, hinterhergeschoben und hat gesagt, aber Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das zeigt ja was ganz Spannendes, dass selbst Jesus in dieser Situation des Drucks, der Angst, des Leidens, sein Wille wäre gewesen, nicht ans Kreuz zu gehen, in diesem Moment. Das muss man sich mal vorstellen. Gott wird Mensch, kommt auf die Erde und hat im entscheidenden Moment selber gar keine Lust, das zu machen, wofür er gekommen ist. Und er fürchtet das. Er hat sich entschieden, auf die Erde zu kommen und das alles zu erdulden. Und als es drauf ankam, wollte er einen Rückzieher machen und sagt, das ist mir zu schwer, ich kann das selber nicht tragen, was ich mir überlegt habe. Na, wenn es Jesus so geht, wie viel mehr werden wir uns in solchen Situationen wiederfinden, wo wir plötzlich alles in Frage stellen, wofür wir angetreten sind? Wo wir uns so fühlen, als wäre es der bessere Weg, alles hinzuwerfen und komplett auszusteigen und was anderes zu leben, was anderes zu tun. Ich habe manchmal schon vor Jahren gedacht und gebetet, kann ich nicht einfach ein ganz normales Leben leben? So, weil immer wieder Momente sind, die einen überfordern, die, also wo man an diese Angstgrenzen kommt, die Madalina uns gestern nahegebracht hat. Und das sind diese Momente, die kommen, die sehen bei jedem anders aus, die wirken anders, das kriegt auch gar nicht immer jeder mit nach außen hin. Die meisten Menschen wirken einigermaßen stabil, wenn sie unter anderen Menschen sind. Und keiner von denen ist es aber wirklich. Und das merkt man dann, das merkt man in der Seelsorge und in Momenten, wo man mal tiefer reinschauen kann in das Herz anderer Menschen und man merkt, wie zerbrechlich alles ist. Und wie der äußere Schein manchmal auch so sehr trügt. Und jeder, also nicht jeder, aber viele fühlen sich so, als hätten sie die größten Probleme im Gegensatz zu allen anderen. Und man fragt sich, Mensch, warum geht es den anderen so gut? Das hat schon David umgetrieben. In dem Psalm sagt er, warum geht es den Gottlosen so gut und warum müssen wir so viel leiden? Am Ende, das menschliche Leben ist immer mit Labilität und Zerbrechlichkeit gefüllt. Und wir sind alle in einem anderen Rhythmus unterwegs. Den einen, den erwischt es mal zu einem Zeitpunkt, wo alle anderen gerade gut auf sind, oben auf sind. Und wir wechseln uns da ab und jeder hat andere Krisen. Und bei dem einen sind sie nach außen sofort sichtbar, bei dem anderen sind sie innen im Verborgenen, aber gern dort vielleicht über Jahre hinweg. Das ist, sind alles nur Erscheinungsformen, äußere. Aber das, was im Kern drinsteckt, ist einfach, dass wir Menschen Erlösung brauchen. Dass wir es nötig haben, dass Jesus in unser Leben hineinkommt. Und dass wir es nötig haben, ihn ranzulassen, und zwar auch ohne Scheu, ihn ranzulassen an die sensibelsten Punkte, die uns sofort aufstacheln, wenn es einer wagt, uns da zu treffen, dass wir uns dort ganz bewusst vom Heiligen Geist treffen lassen und nicht ausweichen. Denn die Gefahr ist immer, dass man Vermeidungsstrategien entwickelt. Das ist wie wenn man eine Wunde hat und einer will einen dort packen, sofort zieht man sich zurück. Oder man hat Schmerzen in irgendeinem Bereich, Rücken, naja, sofort hat man irgendeine schräge Haltung, um zu vermeiden, dass man diesen Schmerz spürt. Oder wenn am Fuß was weh tut, dann fängt man an zu hinken, zu humpeln, damit man nicht dort drauftreten muss, wo es weh tut. Und das ist mit unserer Seele ganz genauso. Ist auch mit geistlichen Dingen so, wo wir an einer Grenze stehen, wo wir nicht weiterkommen. Und die Frage ist immer, wie können wir denn da ringsrum kommen und ausweichen und einen anderen Weg finden? Und Gott wird es doch nur nicht drauf ankommen, dass ausgerechnet hier das jetzt weitergehen muss. Vielleicht hat er einen anderen Weg für mich. Und das ist immer die Versuchung, in der wir stehen, eine eigene Lösung zu finden, anstatt es auszuhalten, dass Gott uns an den Punkten berührt, die am sensibelsten sind. Und dort haben wir es aber am allernötigsten, denn wenn wir an diesen Punkten nicht weiterkommen, dann werden wir auch in vielen, vielen anderen Punkten nicht weiterkommen. Sondern das wird unsere Grenze sein, an der unser Leben dann zum Stehen kommen wird. Das betrifft die Dinge unserer Seele, was so Gefühl, Gedanken, unser ganzes Sein ausmacht. Und das betrifft auch geistliche Dinge, Fragen der geistlichen Klarheit, der geistlichen Lebendigkeit, der geistlichen Freiheit in unserem Leben. Deswegen ist es so wichtig, diese Dinge ernst zu nehmen, unser Herz zu bewahren, mehr als alles andere, dass wir darüber wachen, dass Gott dort zu arbeiten kann. Nicht, dass wir in einer Weise über unser Herz wachen, dass keiner ran darf, sondern dass wir unser Herz in einer Weise behüten, dass wir darüber wachen, dass Gott dort beständig arbeiten darf und dass wir auch Menschen reinschauen lassen. Dass wir uns auch der Gemeinschaft aussetzen, dass wir uns auch transparent machen in den Momenten, wo dadurch Hilfe auch reinkommen kann in unser Leben. Denn wenn wir immer ausweichen, werden wir zwar aus bestimmten Situationen fliehen können, aber uns werden andere und neue Situationen an einem anderen Ort wieder treffen, die uns wieder an derselben Stelle unseres Herzens berühren werden. Das ist das Problem. Und da ist Gott auch erstaunlich gelassen manchmal, uns da immer und immer wieder rankommen zu lassen an diese Punkte. Das ist manchmal regelrecht frustrierend, wie wenig ihm daran gelegen ist oder wie schmerzfrei er da ist, dass uns hier und da und dies auch manchmal Schmerzen bereitet und hier was genommen wird und hier das nicht so leicht geht, wie es uns lieb wäre. Und so, das hält er aus, weil es ihm darum geht, dass unser Herz erreicht und verändert wird. Ich bin meistens zufrieden und bin dankbar und erlebe es als Gebetserhörung, wenn äußerlich wieder Ruhe einkehrt. Und wenn man, wenn irgendein äußeres Problem überwunden ist und man irgendwie wieder sich beruhigt hinsetzen kann und sagen kann, okay, der Sturm ist vorüber, jetzt kann man weitermachen. Für Gott ist das nicht der Punkt, um den es geht, dass einfach äußerlich betrachtet ein Problem gelöst wird und wieder Ruhe einzieht, sondern für ihn ist der Punkt geklärt, wenn das, was uns innerlich in Angst versetzt, was uns innerlich aufreibt, was uns innerlich schmerzt und kaputt macht, wenn dort was heil geworden ist. Und wenn es hilft, dass äußere Probleme und Umstände uns damit konfrontieren und uns ein Bewusstsein dafür schenken, dass wir Gott brauchen an dieser Stelle, dann ist es ihm auch recht, wenn wir das immer wieder mal zu spüren kriegen und diese Hinweisschilder so aufleuchten in unserem Leben und wir merken, okay, an diesem Punkt will er mir eine Berührung mit seiner Liebe schenken. Da habe ich es nötig. Deswegen nicht ausweichen. Der beste, schnellste und effektivste Weg, durch Ängste und innere Schmerzen zu kommen, ist direkt durchzugehen. Und das auszuhalten, Gott wird uns nicht über unsere Kraft belasten. Der weiß schon, wo unsere Grenzen liegen. Der weiß es auch besser als wir, wo unsere Grenzen liegen. Es gibt natürlich Überlastung, wo etwas zu weit getrieben ist in unserem Leben, mit Schmerzen und wo auch traumatische Dinge geschehen können. Das ist eine große Tragik. Aber in dem Moment, wenn wir bewusst auf der Suche nach Heilung sind und uns in Gottes Hand geben, dann sind das nicht seine Werkzeuge, die er einsetzt, also dass er uns überlastet. Sondern da können wir ihm vertrauen, wenn wir sagen, Gott, ich will lernen, was ich zu lernen habe. Ich will heil werden, wo ich Heilung brauche. Und ich gebe mich in deine Hand und ich bitte dich, dass du mich durchführst und dass du mich auch belastbar genug machst, dass ich den Weg der Wiederherstellung aushalten kann und dass ich da nicht ausweiche, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass wir auf diesem Weg, wenn wir uns in seine Hand geben, nicht überlastet werden. Jesus hat diese Angst genommen. Dass sozusagen, wir haben ja manchmal als Menschen so die Vorstellung, wenn wir Gott nur ranlassen, wer weiß, was der sich einfallen lässt, ob das dann für mich zu schultern ist. Aber Jesus hat gesagt, wenn schon ein menschlicher Vater seinen Kindern gute Gaben gibt, wenn sie ihn darum bitten, und wenn sie ihn um Brot bitten, wird er ihnen keinen Stein dafür geben und so weiter. Wenn sie ihn um Fisch bitten, wird er ihnen keine Schlange geben. Na, wie viel mehr euer Vater im Himmel wird er euch gute Gaben oder in einem der Evangelien heißt es, wird euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Und das ist der Punkt, wenn wir Gott bitten, dann wird nicht der Teufel antworten. Wenn wir Gott bitten, dann werden nicht böse Menschen antworten, sondern wenn wir Gott bitten, dann wird Gott antworten. Und es kann manchmal eine Weile dauern. Da kann es auch gut sein, mal 3 Jahre Jüngerschaftsschule zu machen. Und da kann es auch gut sein, alles auch wahrzunehmen, wo Gott auch Hilfe von anderen Seiten gibt, damit wir wachsen können und damit wir Erneuerung erleben. Aber es ist wichtig, da durchzugehen und das auszuhalten. Eine kleine Pause machen?